Guten Morgen. Bestimmt haben sich die meisten heute schon überlegt, was man mit dem tollen Wetter machen kann. So einen Herbst hat man ja nicht jedes Jahr. Und ich kann eine auf jeden Fall tolle Ergänzung unseres Herrn anbieten, mit der wir uns jetzt gleich eine halbe Stunde lang ungefähr beschäftigen. Also was wir hören, lässt sich in jedem Falle hervorragend mit dem verbinden, was wir heute uns für Nachmittag vorgenommen haben, und zwar ganz egal, was es ist. Warum, werden wir dann ja noch sehen gleich. Wir machen heute mit dem Text eine kleine Ehrenrunde. Und zwar gehen wir nochmal zurück in den ersten Petrusbrief. Das liegt daran, dass ich ein paar Verse, vier Stück, ausgelassen habe, als ich mit dem Textabschnitt dran war, aus 1. Petrus Kapitel 3, 18 bis 4, 11. Das fand ich war zu viel und habe mich dann auf die Verse bis Kapitel 4, 7 beschränkt und davon dann auch nur den ersten Satz gemacht. Und wenn man seine Hausaufgaben nicht ganz macht, muss man nachsitzen. Und deswegen machen wir heute den Rest, gehen aber bei dem Vers 7 in Kapitel 4 nochmal los. Ich versuche auch nochmal eben uns gemeinsam einen Einstieg, einen Wiedereinstieg in dieses Thema zu verschaffen. Wir sind also im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Verse 7 bis 11. Und in dem Abschnitt davor, über den ich damals gepredigt hatte, da ging es vor allen Dingen um die Frage, wollen wir Gottes Willen in unserem Leben tun? Ja oder nein? Das hatten wir uns angesehen in Kapitel 4, Vers 2. Wir sollten uns also mit derselben Gesinnung wappnen, die auch Jesus Christus hat, um, wie es da heißt, die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Und wir hatten damals uns angeguckt, ein Spannungsfeld, ein Spannungsverhältnis, in dem wir stehen, nämlich den Willen dieser Welt auf der einen Seite, den wir uns in 2. Timotheusbrief kurz angeguckt hatten. Das sind drei, vier Verse, die lese ich noch mal eben vor. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten Feind. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Das ist die Welt, in der wir leben, das haben wir uns damals angeguckt, und vieles von dem, wenn nicht gar alles, wird uns auch als richtig empfohlen. Und wir hatten damals festgestellt, dem steht ein ganz anderer Sinn gegenüber, nämlich die Gesinnung Jesu Christi und die Frage an uns, wollen wir nicht stattdessen lieber den Willen Gottes in unserem Leben verwirklichen? Und das fanden wir deswegen besonders wichtig, weil uns Petrus hier in Vers 7 eben darauf hinweist, dass das Ende aller Dinge nahe ist. Und ab da wollen wir jetzt den heutigen Text, das sind ja nur fünf Verse, lesen. 1. Petrus Kapitel 4, Verse 7 bis 11. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird, durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Dinge, die wir in den Versen davor angesehen hatten, vor allen Dingen Kapitel 4, 1 bis 7 oder 1 bis 6, das waren Themen, die waren auf jeden Einzelnen bezogen. Damit konnte und sollte sich jeder für sich selbst beschäftigen. Wo stehe ich? Ist mir das bewusst geworden, was die Welt um mich rum von mir verlangt? Ist mir bewusst, inwiefern sich das vom Willen Gottes unterscheidet? Will ich dazu eine Entscheidung treffen? Wenn ja, welche Entscheidung treffe ich? Und jetzt kommt es eben darauf an, was tun wir damit in der Gemeinschaft? Vielleicht hat der eine oder andere sich gesagt, ja, ich will die Entscheidung treffen. Ich will ein Leben führen, was Gottes Willen entspricht, und hat seither, so wie ich jedenfalls, festgestellt, das gelingt oft nicht. Also ich habe die Entscheidung damals, weil ich mich mit dem Text natürlich befassen musste und wollte, habe ich diese Entscheidung für mich persönlich erneuert und bin wieder an meine Grenzen gestoßen und meinem Versagen begegnet. Und dann ist immer die Frage, wie geht man damit um? Gibt man dann das Vorhaben auf und kommt damit gar nicht mehr zu dem, womit wir uns heute beschäftigen wollen, wenn wir unsere Fähigkeiten in diese Gemeinschaft einbringen wollen und sollen, wie wir gerade gelesen haben? Halten wir uns dann für untauglich dafür, weil wir sozusagen schon im ersten Schritt gescheitert sind? Da würden wir die Flinte zu früh ins Korn werfen, wie man so schön sagt. Warum das so wäre, lesen wir mal eben in Lukas Kapitel 22. Da spricht nämlich Jesus selbst Mut zu und gibt eine Anweisung. Lukas Kapitel 22, da betet Jesus für Petrus. Jesus weiß nämlich, was kommt. Das ist hier das letzte Mal, wo hier nach dem Abendmahl sich die Jünger gleich mal anfangen, darüber zu streiten, wer denn später der Größte sein wird. Also das ist schon, die gingen offen und ehrlich miteinander um. Ja, das wäre so jetzt, wenn wir jetzt hier uns gemeinsam überlegen würden, wer denn später der Erste ist. Machen wir nicht. Jesus betet für Petrus, weil Jesus hier schon weiß, was mit Petrus passiert, als Petrus nämlich Jesus später verraten wird. Und in Vers 31 und 32 lesen wir das nach. Es sprach aber, Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Das heißt also, wer jetzt vielleicht so wie ich die Entscheidung erneuert hatte, ja, ich will den Willen Gottes in meinem Leben mehr Raum geben, ich will mich dafür entscheiden, ich will das tun, und dann gestolpert ist, gescheitert ist an verschiedenen Punkten, an altbekannten, vielleicht auch an neuen, der darf wissen, dass Jesus Christus für ihn einsteht und diesen Konflikt kennt und auch weiß, dass der Satan uns immer auf der Spur ist, weil er uns begehrt. Er will uns untauglich machen, unbrauchbar machen. Er will mit seiner Anklage uns in unserem Versagen festhalten. Das ist seine Intention. Und Jesu Intention ist, wie wir hier gelesen haben, uns zu ermutigen, dass wir uns Gott wieder zuwenden und uns gegenseitig stärken. Und genau darum geht es in diesen 4, 5 Versen, die wir uns hier in Kapitel 4, 1. Petrus ansehen. Jesus ermutigt uns dazu und er steht im Gebet für uns ein, uns Gott zuzuwenden, immer wieder aufs Neue und uns gegenseitig zu stärken. Das heißt, wir schauen uns an, wie wenden wir uns Gott zu? Wie stärken wir uns gegenseitig? Und wie dienen wir aneinander? Denn das gegenseitige Stärken geschieht im Dienst aneinander. Und deswegen lautet das Thema der Predigt auch, Diener sein eine Aufgabe mit Zukunft. Diener sein, eine Aufgabe mit Zukunft. Nicht nur deswegen, weil man vielleicht noch nicht so richtig damit angefangen hat, sondern vor allen Dingen deswegen, weil wirklich was dahinter steckt. Wir dürfen was erwarten, wenn wir in diese Aufgabe einsteigen. Als erstes geht es hier los, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Wir haben gerade vom Gebet Jesu gehört und das ist uns ein wunderbares Vorbild, auch gegenseitig im Gebet füreinander einzustehen. Wir können jetzt hier an der Stelle nicht ausführlich uns darüber unterhalten oder erarbeiten am Wort, wie bedeutsam das Gebet ist. Eine kleine Anregung habe ich in Psalm 55 gefunden, in den Versen 17 und 18. Das möchte ich gerne kurz vorlesen. Psalm 55, Verse 17 und 18. Ich aber rufe zu Gott und der Herr wird mir helfen. Abends, morgens und mittags will ich beten und ringen. So wird er meine Stimme hören. Es gibt ganz unheimlich viel im Wort Gottes über die Notwendigkeit und den Segen, der im Gebet liegt, der auf dem Gebet liegt, ob man das alleine tut oder mit seiner Frau zusammen oder mit Geschwistern. Klar ist, dass wir dann, wenn wir zu Gott beten, zunächst einmal vor allen Dingen seine Allmacht anerkennen und unsere Abhängigkeit. Wir ehren ihn schon allein dadurch, dass wir etwas von ihm erwarten. Denn wir bringen damit zum Ausdruck, dass wir sonst keine Hilfe erfahren. Dass wir uns sicher sind, dass er derjenige ist, der mit unserer Sorge oder mit unserer Freude, mit unserem Leid oder unserem Erfolg, Misserfolg, den wir ihm bringen, am allerbesten umgehen kann. Das ist Ehrerbietung, Anerkennung. Wir erkennen an, dass er unser Leben einfach kennt. Und wir erkennen auch unsere Abhängigkeit von ihm an. Zum Beispiel, wie uns Jakobus sagt in 1. Kapitel, Verse 5 und 6, wem Weisheit mangelt, der möge sie erbitten, weil Gott eben gerne gibt, ohne Vorwurf zu machen. Und wir sollen dieses Bitten auch im festen Glauben tun, nicht zweifelnd. Und jetzt gibt's hier zwei Merkmale für unser Gebet oder auch für die Haltung generell, die angezeigt ist in diesen letzten Tagen, in denen wir leben. Wir sollen besonnen und nüchtern sein, ganz allgemein, aber besonders, wenn wir beten. Besonnen, was heißt das? Na, wer die Besinnung verliert, wenn wir das medizinisch auf den Punkt bringen, der ist zeitlich und örtlich und persönlich nicht mehr orientiert. Das kennt ihr wahrscheinlich, man guckt immer, wenn Sanitäter an einen Unfallort kommt, dann wird man nach dem Namen gefragt und ob man weiß, wo man ist und wer man ist. Und dann weiß der Helfer, aha, Patient ist zeitlich und örtlich orientiert. Das heißt, er weiß, wo er sich befindet, was gerade passiert ist. Er hat nicht komplett die Besinnung verloren. Besonnen sind wir also, wenn wir zeitlich und örtlich und persönlich orientiert sind. So ein Abendmahl beispielsweise hilft einem dabei, rauszufinden, wo man persönlich steht, wie man persönlich orientiert ist. Wer teilnimmt, hat sein Leben in Jesu Hände gelegt, hat eingesehen, dass er Vergebung braucht und dass Jesus derjenige ist, der durch seinen Tod am Kreuz stellvertretend die Schuld vor Gott getilgt hat. Hat eingesehen, dass er dieses Heil nur in Jesus findet. Die Befreiung von den Sünden, von der Schuld und ewiges Leben. Das hilft zur persönlichen Orientierung. Es geht hier ganz einfach darum, dass man klare Kenntnisse davon hat, was einen selbst und die Lebensumstände um einen herum gerade prägen. Einen klaren Blick haben. Nüchtern sollen wir auch sein. Wenn jemand nicht nüchtern ist, dann ist er trunken oder betrunken. Nun kann man natürlich sich mit Alkohol betrinken, man kann aber auch von anderen Dingen trunken werden. Zum Beispiel von Selbstsucht oder von Träumereien. oder von Selbstgerechtigkeit. Wenn man nicht nüchtern ist, dann beschreibt das generell einen Zustand, in dem man keinen zutreffenden Blick für die Realität hat. Man weiß zwar vielleicht, wer man ist und wo man ist, aber man schätzt die Dinge um sich herum völlig falsch ein. Man verkennt ihre Bedeutung und weiß nicht, was sie für Auswirkungen auf das eigene Leben haben werden oder haben können. Man hat so einen vernebelten Blick, eben vernebelt von den Dingen, denen man einen ganz großen, einen ganz zuvordersten Rang, eine große Bedeutung einräumt. Wenn ich ständig irgendwelchen Träumen nachhänge und Träumereien, dann habe ich nicht den Blick dafür, was ich mit meiner Kraft und mit meiner Lebenskraft vielleicht realisieren kann und was eben nicht. Oder was dran ist und was eben nicht. Man kann übrigens auch um Nüchternheit beten. David hat das mal gemacht im Psalm 139, das kennt ihr bestimmt. In den Versen 23 und 24, das ist ein wunderbares Gebet, mit dem man einfach auch den Herrn bitten kann, für sich selbst wieder die richtige Wahrnehmung zu kriegen, wo man sich Korrektur abholen kann. Psalm 139, 23 und 24, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Manchmal haben wir für uns selber, für den Punkt, an dem wir gerade stehen oder für die Meinung, die wir von bestimmten Dingen haben, nicht den richtigen Blick. Wir haben eine falsche Bewertung vorgenommen oder uns nicht alle Informationen beschafft, die richtig wären, die notwendig wären, um das richtig zu beurteilen. Und hier geht es vor allen Dingen um die Sicht von uns selbst. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Wir wissen aus Jesaja ist es, glaube ich, oder Jeremia, dass das Herz trügerisch ist. Da heißt es, wer kennt sich mit ihm aus? Unser Herr kennt sich damit aus und deswegen ist es gut, ihn zu fragen und von ihm Korrektur zu erbitten. Also in dieser Besonnenheit und Nüchternheit sollen wir uns im Gebet zuwenden, Gott zuwenden, damit wir bekommen, was wir nötig haben. Wenn wir das nicht so machen, dann haben wir eine hervorragende Beschreibung davon, was dann passiert in Jakobus. In Jakobus Kapitel 4 wird beschrieben, wozu das führt, wenn wir nicht nüchtern und besonnen im Gebet sind. Da heißt es in Jakobus 4, Vers 2, ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Wer bittet, dem wird gegeben, wer klopft, dem wird aufgetan, heißt es auch im Lukas-Evangelium. Und wenn wir mit der falschen Haltung, mit der falschen Einstellung bitten oder einfach gar nicht, weil wir meinen, wir bräuchten das nicht, dann stehen wir eben am Ende so da, wie derjenige oder diejenige, von dem hier in Jakobus Kapitel 4 die Rede ist. Und dann haben wir das, was in Vers 1 drin steht, nämlich Kämpfe und Streitigkeiten. Kämpfe und Streitigkeiten. Hier in unserem Text in 1. Petrus 4 ist uns also das Gebet an erste Stelle gesetzt angesichts dieser letzten Zeit. Das besonnene und nüchterne Gebet. Und dann kommt etwas, was Petrus hier vor alles andere setzt. Und wenn wir uns daran erinnern, dass wir vorhin gesagt haben, wir wollen uns Gott zuwenden und gegenseitig stärken, dann hat das seine Grundlage, dieses gegenseitig Stärken, seine Grundlage im Dienst aneinander und das wiederum setzt voraus, dass wir innige Liebe und Gastfreundschaft zueinander haben. Denn die Gastfreundschaft, die bringt die Gemeinschaft, die wir nötig haben. Und das ist hier die Überleitung sozusagen zu dem, was wir dann im gegenseitigen Dienen in den Versen 10 und 11 an Aufgaben finden. Wenn wir an innige Liebe denken, fällt uns natürlich sofort allen die Beschreibung der Liebe in 1. Korinther ein. Und die wollen wir uns auch ansehen. 1. Korinther, Kapitel 13, Verse 4 bis 8, der erste Satz. Im Jugendlager dieses Jahr habe ich das mit einem Bruder auswendig gelernt. Und das hat großen Gewinn gebracht. Leider habe ich aufgegeben, mir das immer wieder zu wiederholen. Und habe festgestellt, ich könnte es euch jetzt nicht mehr auswendig vorsagen. Deswegen lese ich es lieber ab. Aber es ist für mich ein Ansporn geworden, das wieder zu erneuern, das aufzufrischen. Denn es macht einen Unterschied, ob ich Dinge präsent habe, ob ich sie auswendig kann, im Kopf habe und damit auch irgendwann im Herzen trage, oder ob ich nur weiß, wo es steht. Das macht einen großen Unterschied. Und das war für mich am Anfang das Auswendiglernen das war sehr, sehr anstrengend, weil ich das normalerweise eben nicht mehr mache. Und der jüngere Bruder hat mich da mit großer Geduld immer wieder ermutigt und hat nicht locker gelassen, bis ich es tatsächlich dann auch drauf hatte. Das hat viel Freude gemacht und ich kann das jedem nur empfehlen, auch mir selbst natürlich. Hier wird also die Liebe beschrieben. Das ist der Vers 4, 5, 6, 7. Also 4 Verse. Im ersten Vers sind 5 Eigenschaften genannt, im zweiten 4, im dritten 2, im vierten wieder 4 und dann kommt diese wunderbare Aussage, die Liebe hört niemals auf. So kann man sich das ein bisschen zerlegen. Wenn man es auswendig lernen will, dann ist es ja gut, wenn man vor allen Dingen in meinem Alter kleine Häppchen zu sich nimmt. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Was für eine gewaltige Kraft da drin steckt. Das ist die Liebe, mit der unser Herr uns begegnet ist. Und das ist die Liebe, die er in unsere Herzen auch ausgegossen hat und aus der wir schöpfen dürfen und sollen. Und von dieser Liebe ist jetzt hier in Vers 8 die Rede. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 8, unser nächster Vers. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Also das sollen wir uns aneignen. All das, was wir hier gerade gelesen haben, sollen wir in die Praxis umsetzen. Wir sind ja jetzt nicht mehr da, dass wir uns Fragen stellen, Entscheidungen nur treffen sollen, sondern jetzt soll ja was draus werden. Jetzt soll ja was aus der Entscheidung, Gottes Willen in unserem Leben Wirklichkeit werden zu lassen und ihn diesen Willen Gottes zuversichtlich in diese Gemeinschaft einzubringen, das muss ja jetzt nun irgendwie Taten nach sich ziehen. Man könnte sich vornehmen, jeden Monat einen Vers abzuarbeiten, sozusagen. Und sich diese Eigenschaften Woche für Woche vorzunehmen und dann zu gucken, was man in einer Woche von diesen Eigenschaften, ob man das unterbringt. Das meinte ich übrigens, als ich vorhin sagte, wir können auf jeden Fall, egal was wir heute Nachmittag machen, das, was Gott uns heute empfiehlt, noch einbringen. Weil da kann man sofort mit dem Üben anfangen. Vor allem aber habt innige Liebe. Innige Liebe ist die Liebe, die wirklich aus dem Herzen kommt. Man sehnt sich richtig danach, die auszugeben, aus diesem Fundus zu schöpfen, den einem der Herr gegeben hat. Nicht zwanghaft. Oder vielleicht hinterher mit, das mache ich nimmer. Oder wenn ich das gewusst hätte. Weil man kriegt ja vielleicht nicht gleich das wieder, was man ausgegeben hat. Nein, sondern die Liebe, die sucht ja nicht das Ihre, haben wir gerade gelesen. Und sie rechnet das Böse nicht zu, haben wir gerade gelesen. Und deswegen steht hier auch, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Da ist nicht gemeint, dass man irgendwas vertuscht, was nicht gut ist. Natürlich nicht. Aber ich kann ja auf ganz unterschiedliche Weise damit umgehen, wenn mir Sünde begegnet. Wenn ich ein Fehlverhalten sehe, wenn ich sehe, dass ein Bruder, eine Schwester Dinge falsch macht, nach meinem Verständnis oder auch nach ganz klar Gottes Verständnis, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Und wenn ich mit diesen Eigenschaften damit umgehe, die hier in 1. Korinther 13 kennzeichnend für die Liebe beschrieben sind, dann fällt mir zumindest in meinem Leben, ist mir aufgefallen, dass ich dann viel öfter den Mund halte, als ich ihn zunächst im ersten Moment aufgetan hätte. Dann komme ich erstmal dazu, vielleicht ruhig zuzusehen und auf eine Gelegenheit zu warten, wo ich dem anderen wirklich nutzen kann und nicht nur meinem Ärger oder meiner Meinung Luft mache. In Sprüche 10, Vers 12 heißt es, Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Wenn ich meinen Nächsten hasse, dann mache ich ihn sofort auf jeden Fehler aufmerksam. Unbesonnen, aus der Hüfte schieße ich und sage, was nicht passt. Wenn ich ihn liebe, dann nehme ich das erstmal mit und filter das durch diese Verse in 1. Korinther 13. Und dann gucke ich mal, was dabei anschließend noch übrig bleibt. Oder welche Handlungsempfehlung ich dann habe. Das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit völlig anders aussehen. Diese Fähigkeit, in Liebe Verfehlungen zu übergehen, zunächst einmal jedenfalls, die erleichtert einfach in einer Gemeinschaft Wachstum und motiviert. Weil man nämlich dann mit einem gewissen Vertrauen in die Gemeinschaft reingehen kann. Man wird nicht sofort abgewatscht, wenn einem ein Fehler unterläuft oder wenn man Dinge einfach falsch einschätzt und deswegen aneckt. Sondern ich weiß von vornherein, man begegnet mir hier mit Liebe. Und das macht Mut. Das macht Mut, sich einzubringen, obwohl ich weiß, dass ich versagen werde. Und das ist ein essentielles Klima, ohne das ein Dienen in einer Gemeinschaft nie funktionieren kann. Wir sind keine Leistungsgemeinschaft, sondern wir sind eine Gemeinschaft, die auf der Basis von Liebe zur Ehre des Herrn einander sich im Dienst stärken will. Das ist ganz essentiell. Wie soll ich sonst vertrauensvoll eine Aufgabe übernehmen wollen? Das macht doch keinen Spaß. Wenn ich die ersten Schritte in meiner neuen Aufgabe tue und dann kommen schon zwei, die sagen, so geht das nicht. Also, wenn man was falsch macht, dauerhaft, dann wird man Korrektur nötig haben, keine Frage. Aber das ist immer eine Frage, wie das gemacht wird. Und wenn es in Liebe geschieht, dann wird man auch nie ein Problem haben damit, das anzunehmen. Und diese Liebe, die prägt auch die Gastfreundschaft, die hier gleich im nächsten Zug genannt wird. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Und ich möchte ergänzen, ohne Hass. Komisch, kann man gastfreundlich sein und seinen Gast hassen? Ja, das kann man. Es gibt nämlich Gastgeber, die laden ein, um sich selbst zu präsentieren, ihre materiellen Umstände darzustellen, das Gelingen im eigenen guten Entscheidungen vorzuführen und den Erfolg im eigenen Leben auszubreiten. Wer aus dem Motiv einlädt, der hasst seinen Gast, weil er will ihn eigentlich nur frustrieren und sich selbst groß tun. Es gibt aber auch Gastgeber, die laden ein, um Erholung und Mühelosigkeit zu gewähren. Vielleicht jemanden, der sonst die ganze Woche rennt und flitzt und kaum ums Rädle kommt, wie man so schön sagt, einfach mal einen Nachmittag schenken, wo er die Beine hochlegen kann und bedient wird. Das mag schon schön sein. Oder man kann einladen, um sich Rat zu holen. Vielleicht lädt man sich mal jemanden ein, bei dem man gesehen hat, dass er einfach Dinge gut kann, wo man selber Hilfe bräuchte. Das setzt natürlich auch wieder dieses Vertrauen darin voraus, dass einen der andere jetzt nicht bloßstellt, weil man das eben nicht so gut kann. Oder man kann jemanden einladen, um am Leid anderer barmherzig teilzunehmen und Mitleid zu zeigen. Und man sollte Leute einladen, um sich für sie zu interessieren. Wer ist das? Wo steht er? Was beschäftigt ihn? Was macht ihn aus? Wo kommt er her? Wie ist er zum Glauben gekommen? Oder vielleicht ist er noch nicht zum Glauben gekommen, aber interessiert sich für Jesus. Das ist Gastfreundschaft gepaart mit Liebe. Und das ist die Gemeinschaft, die dann auch der Boden ist, um einander fruchtbar dienen zu können. Und das ist der Dienst, der uns ab Vers 10 beschrieben wird. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Also wenn wir so weit gekommen sind, dass wir entschieden haben, ja, wir wollen Gottes Willen in unserem Leben Wirklichkeit werden lassen. Und wir lassen uns nicht davon abschrecken, dass uns der Satan die ganze Zeit anklagt und sagt, das kriegst du eh nicht auf die Kette. Sondern wir sind ermutigt von Jesus Christus, wenden uns in unseren Fehlern Gott neu zu und sagen, du bist meine Hilfe, du stehst für mich ein und ich bringe mich zuversichtlich auf der Grundlage von Liebe und Gemeinschaft in diese Gemeinde ein. Dann ist doch die Frage, womit? Kann ich vielleicht gar nichts? Ist vielleicht besser, wenn ich nur von den anderen profitiere, weil ich nichts zu bringen habe? Ich will jetzt nicht ein paar Brüder langweilen, die letztens beim Männerfrühstück da waren, weil da ging es genau um diesen Vers. Da hatten wir ja das Thema, ohne dich und deine Begabung geht es nicht. Das wollen wir jetzt hier weder wiederholen noch in der Tiefe ausbreiten. Aber darum geht's. Wir wollen ein paar Punkte uns hier anschauen aus dem Vers 10. Da heißt es, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Also anscheinend empfängt man eine Gnadengabe. Dann sollen wir gute Haushalter sein und wir müssen dabei wissen und bedenken, dass die Gnaden mannigfaltig sind. Es gibt also eine ganze Handvoll oder mehr. Und dann berichtet uns in Vers 11 Petrus noch darüber, in welcher Art wir diese Gaben einsetzen sollen. Zunächst mal die Frage, hat denn jeder eine Gabe oder gibt es tatsächlich jemanden, der zum Glauben kommt, Jesus kennenlernt und nichts in der Tasche hat? Nichts bringen kann in die Gemeinschaft. Gibt's das? Übereinstimmendes Kopfschütteln, danke. Genau, das gibt's nicht, genau. Jeder hat eine Gabe bekommen. Und das Spannende ist ja, dass so eine Gemeinde, wie wir sie hier haben, nicht von uns ausgewählt wird, sondern von Gott zusammengefügt. Das heißt, wir dürfen zusätzlich wissen, dass alles, was wir hier vorfinden in dieser Vielfalt, genauso zusammengehört. Genauso ist es nötig. Und wenn sich jeder einbringt, wird es klasse funktionieren. Einfach ein Erlebnis. Nun könnte ich mich für meine Gabe interessieren oder ich könnte sagen, die wird schon irgendwann auftauchen. Ich habe das eine ganze Weile so probiert. Ich habe mir gedacht, die wird schon irgendwann auftauchen. Das war aber nicht so. Man kann also verschiedene Sachen machen. Man kann alles Mögliche machen. Und nichts gut. Oder man fragt sich eben, wo ist der Platz, wo der Herr einen haben will? Und das ist die Frage, die wir uns stellen sollten und nach der wir auch eifrig forschen sollten in unserem Leben, um eben rauszufinden, was ist denn in der Gemeinschaft, in die uns Gott hineingestellt hat, genau der Platz, an dem ich stehen soll? Und was ist die Eigenschaft, die Fähigkeit, die dort einzubringen ist? Das ist eine Herausforderung, so da dran zu gehen, weil es könnte ja dabei rauskommen, dass ich was ganz anderes machen soll, als ich mir eingebildet habe. Wäre das dann ein Problem? Also für meinen Stolz vielleicht ja. Klar, so ich als Mensch habe natürlich ein Problem, wenn ich was anderes machen soll, als Gott von mir erwartet. Aber auf diesem Dienst liegt ja ein großer Segen. Und dieses Vertrauen sollten wir und müssen wir mitbringen, um uns einordnen, einsortieren zu lassen, mit einer bestimmten Fähigkeit, die Gott uns genau für einen bestimmten Zweck in einer bestimmten Gemeinschaft gegeben hat. So wie in einem Team. Wir haben im Männerfrühstück, hat ein Bruder den Beitrag gebracht, die so unterschiedlich wie die Gemeinden sind, so unterschiedlich sind auch die Teams im Sport zum Beispiel. Es gibt ganz unterschiedliche Zusammensetzungen mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und jeder hat dort seine Aufgabe, bringt seinen Part ein und so werden am Schluss Siegpunkte errungen. Dann sollen wir gute Haushalter sein. Das klingt so, als sollte man mit der Gabe erstmal möglichst sparsam umgehen. Das wäre aber, glaube ich, das falsche Verständnis vom guten Haushalter. Der gute Haushalter ist hier einfach gemeint der gute Verwalter. Das heißt, einer, der in Weisheit und Liebe verständig mit seiner Gabe umgeht. Er soll sie natürlich so sinnvoll wie möglich einsetzen. Ja, sich nicht ständig mit seiner Gabe in den Vordergrund drängen. Hier, das kann ich machen, das kann ich machen, das kann ich machen. Sondern wirklich einfach in Demut und Liebe den Platz ausfüllen, den der Herr ihm oder ihr gegeben hat. Ja, mannigfaltig haben wir uns schon mit beschäftigt. Es gibt ganz viele verschiedene Gaben. Es gibt praktische Gaben, geistliche Gaben. Im Umgang miteinander einfach gibt es Fähigkeiten, die unerlässlich sind. Und wir alle hier sind auf den anderen angewiesen. Es kann keiner sagen, ich lebe meinen Glauben prima ohne die anderen. Das wird nicht funktionieren. Und diese Abhängigkeit von Gott, die lassen wir uns gerne eingehen, aber die Abhängigkeit von den Geschwistern ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und der Herausforderung müssen wir begegnen, wenn wir diesen Segen, der im Dienst aneinander liegt, mitnehmen wollen. Wenn wir den erleben und erfahren wollen. Ja, zuletzt der Vers 11, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Das ist die Art des Dienens. Wir tun den Dienst auf der Grundlage einer Gabe, die uns anvertraut ist. Also tun wir das nicht aus eigener Kraft, sondern das ist auch nicht so ein einmaliger Vorgang, dass wir jetzt so eine Gnade rübergeschoben kriegen und dann ist das unseres und dann nehmen wir da draus, so wie wir wollen und wann wir wollen und wo wir wollen. Nein, sondern die Abhängigkeit vom Herrn, von dem Gnadengeber, die bleibt komplett aufrechterhalten. Die ist ungeschmälert da und die soll unseren Dienst mit dieser Gabe kennzeichnen. Damit am Ende der Gabengeber geehrt ist und nicht der, der in der Gabe, mit der Gabe dient. Also das ist hier gemeint, wir sollen Gott die Ehre geben, wir sollen uns darüber bewusst sein, dass es eine Gabe ist, die uns anvertraut ist, um in Abhängigkeit von Gott damit zu dienen. Also wenn jemand Aussprüche tut, wenn jemand redet, zum Beispiel eine Predigt hält, dann geht es immer darum, Herr, bewahr mich davor, irgendetwas Eigenes zu erzählen, irgendwas, was aus mir kommt. Und schenk, dass es wirklich nur das ist, was du zu sagen hast. Das ist die Intention, die hier dahinter steckt, die gemeint ist. Und auch aus der Kraft. Unsere Lebenskraft und unsere Lebensenergie ist sehr begrenzt. Wir haben das letzten Sonntag erfahren, als sich Wilfried sehr schön verabschiedet hat, vom Predigtdienst jedenfalls. Da sieht man einfach, dass irgendwann für eine bestimmte Gabe, die zweifellos da ist, die Kraft dann nicht mehr reicht in dem Umfang. Und dann gibt es auch im Laufe eines Lebens neue Aufgaben oder alte Aufgaben, die ein neues Gewicht bekommen können, die dann vielleicht zum Schwerpunkt werden. Eventuell das Gebet für Geschwister. Und so sehen wir auch, dass im Laufe eines Christenlebens Gaben ein unterschiedliches Gewicht haben können oder auch neu verteilt werden. Je nachdem, wie einer wächst und in welchen Lebensumständen er steht. Und das alles tun wir nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft, die Gott uns schenkt. Wir tun das, damit in allem Jesus Christus verherrlicht wird. Und damit darf ich schließen. Diener sein, eine Aufgabe mit Zukunft. Ich wünsche uns allen, dass wir vor allen Dingen dieses Thema mit der Gabe uns vornehmen. Das haben wir als Brüder uns schon neulich im Männerfrühstück fest vorgenommen. Ich hoffe, ein paar Brüder sind da schon einen Schritt oder zwei Schritte oder ein paar Gedanken weitergekommen, wie man dieses Thema angehen kann, damit man weiß, womit man dienen kann, was der Platz in der Gemeinde ist. Und wir dürfen alle zuversichtlich sein, uns miteinander auszutauschen und einander in Liebe zu begegnen, weil damit ein segensreicher Dienst gelingt. Für diese Aufgabe mit Zukunft gehört aber alle Ehre dem Herrn, wie es hier auch am Schluss heißt, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.